Klopf, klopf, wer ist da?
Ich bin's, eine Live-Veranstaltung.
Oh, ach so, kann ich da hinkommen?
Ja, ja, Moment mal, da gibt's zwei Möglichkeiten. Also entweder das Paket am 14.05. in Hamburg oder das am 23.05. in Berlin. Kann ich Ihnen beides jetzt sofort klar machen? Aha. Am besten einfach mal auf Love Your Artists, Gagreflex gehen und da Tickets holen.
Aha, und lohnt sich die Nummer oder was? Ist das unterhaltsam?
Manche mögen's, ne? Also ich sag mal, wenn man jetzt nicht große Ansprüche an Unterhaltung hat und sich eher im Niedriglohnsegment aufhält, dann könnte das eine interessante Veranstaltung sein.
Wir freuen uns auf alle Ratten, die uns live sehen wollen in Hamburg oder in Berlin. Bis dann.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem kleinen moralisch fragwürdigen Podcast mit Namen Gagreflex. Lars Paulsen ist hier als Sittenwart.
Und gegenüber von mir sitzt Andreas Linksch als Sittenbrecher.
Ich dachte Sittenstrolch, sagst du. Ich hatte drauf gehofft. Na gut.
Kenne ich nicht das Wort, aber Sittenstrolch?
Ist wieder ein ostdeutsches Wort.
Nee, werde ich schon mal irgendwann gehört haben. Also schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Es läuft wie folgt ab. Ihr schickt uns Fragen, mail@gagreflexpodcast.de. Wir lesen uns die durch und machen uns dann so ein bisschen drüber lustig und geben euch aber auch wertvolle Lebenstipps. Denn wir sind die Live-Coacher, die niemand haben möchte.
Die Barone Linksch-Pausen, die sich an den eigenen Haaren aus der Kanalisation gezogen haben. Und jetzt kommen wir zu einer absoluten Premiere. Eine Frage, die wir so noch nie hatten.
Von einer Frau?
Oh, ich sehe gerade, in der Mail steht Lenin. Also mit Vorsicht zu genießen. Gelegenheit zu moralinsaurem Geschwätz. Hallo, lieber Andreas und Pharisäer Lars. Ich schreibe euch, nachdem ich google ich gleich. Ich schreibe euch, nachdem ich. Mir sind
zwei Wörter gefallen, die ich erst einmal kurz googeln müsste.
Ich schreibe euch, nachdem ich die Verkehrsministerin-Folge gehört habe. Wir erinnern uns, die geile Verkehrsministerin, eine Politikerin, die Angst hatte, wenn sie jetzt noch bekannter wird, weil sie gewählt wird, dass sie dann ihren verruchten Nebentätigkeiten im Sexleben nicht mehr so nachgehen kann.
Wer die Folge noch nicht gehört hat, der möchte sie doch gerne nachholen. Und zwar ist der Titel, das weißt du doch bestimmt auswendig.
Ja, das ist die, glaube ich, die geile Verkehrsministerin.
Die geile Verkehrsministerin.
So, sinngemäß. Mhm. Ich, männlich 30, bin als Lobbyist und Verhandler für einen Unternehmerverband tätig. Dabei treffe ich unter anderem ab und an Staatssekretäre, Bundesminister und andere Bedenkenträger zu Verhandlungen, was das Ganze interessant macht. Der kleine negative Nebeneffekt ist jedoch, dass ich teilweise direkt für bundes- und landesweite Weichenstellungen mitverantwortlich bin, die zigtausende alte, kranke und behinderte Menschen in die Armut treiben.
Jesus.
Nun meine Frage, wie sehr würdet ihr euch bei einer Arbeit von moralischen Fragen leiten lassen? Als misanthropischer Zyniker komme ich persönlich gut mit meiner Beschäftigung klar und Gehalt und Arbeitsbedingungen sind momentan auch okay. Ich möchte jedoch in spätestens 5 Jahren 100.000 pro Jahr verdienen. Doch wo kann man das, ohne dass Menschen sterben müssen? Kommt mir aber nicht mit Wohlfahrt, Umwelt oder Tierschutz. Diese Lobbygruppen sind genauso verkommen. Supermarkt-Filialleiter hingegen wäre mir zu obszön. Beste Grüße von der Großwildjagd. Interessant, also sogar ein Long-Term-Listener hier am Start, denn der Supermarkt-Filialleiter, einer der stillen Helden unserer ersten Podcast-Jahre.
Also ich lese heraus, dass er noch keine 100.000 verdient und muss sagen, dann ist er irgendwie ein schlechter Bösewicht.
Schlechter Lobbyist, ja.
Ja, weil wenn du schon dich dazu entscheidest, auf der bösen Seite der Macht zu arbeiten, dann muss man sich das auch schön auszahlen lassen, oder?
Im Prinzip ist die Frage ja, die wir da mal so ein bisschen abstrahieren können, ist, how low can you go? Also ab wie viel würdest du es machen? Hast du nicht neulich bei einem lauschigen Abend diese Random-Fragen mit Geld und für welche Firma würdest du dafür arbeiten gestellt? Mhm.
Ja, ich stelle das sogar sehr häufig und sehr gerne diese Frage. Zum Beispiel, würdest du für Summe X für eine Waffenlobby arbeiten zum Beispiel? und bin dann immer ganz aufgeregt, was die Leute sagen, weil das für mich auch schon so eine Entscheidungsfrage ist, um den einzuschätzen. Der ist noch gar nicht dann unten durch bei mir, aber es ist zumindest interessant.
Okay, stell mir eine.
Naja, fangen wir mal einfach an.
Ja.
Aber ohne Gag, ne?
Okay.
Würdest du für,
ja.
Würdest du für, sagen wir mal, 100.000 Euro im Jahr, also keine besonders hohe Summe, wenn du hörst, was
ich... Weniger, als ich jetzt verdiene, ja.
Für eine Waffenfirma arbeiten.
Heckler
& Koch.
100.000 im Jahr.
Hm? Boah, Heckler & Koch. Ab nächsten Monat geht's los.
Also Heckler & Koch natürlich, deutsches Unternehmen, gutes Unternehmen. Ich mag Waffen, ich kenne Heckler & Koch aus ganz vielen Rap-Videos. Aber 100.000 sind mir zu wenig. Okay. Sag ich jetzt, Spaß, ich würde sofort unterschreiben.
500.000 dann safe?
Ja.
Ja?
Ja. Also wenn ich nicht...
Als Moderator auf YouTube, vom YouTube-Channel.
YouTube-Channel.
Also du machst eine AK-47er Hall.
Wir reden natürlich davon, wenn ich nicht Andreas Links wäre, sondern wenn ich quasi ich selbst jetzt wäre, nur ohne diesen Podcast zu haben, als normaler Mensch, hätte ich, glaube ich, nicht so krasse Bedenken, bei Heckler & Koch zu arbeiten. Wenn ich natürlich persönlich die Waffen an die Grenze bringen muss, wenn ich irgendwie dem saudi-arabischen Kämpfer noch sagen muss, hier einmal entladen, bevor du auf die Familie da drüben schießt, dann müssen es 600.000 sein.
Ja, ich meine, es ist immer leicht gesagt zu sagen, das geht ja gar nicht, diese ganzen Firmen gehen nicht und sicherlich gibt es dann auch wieder gute Gründe zu sagen, warum das für die Weltsicherheit ganz entscheidend ist, dass diese Waffen produziert werden und so weiter. Aber weißt du was, manchmal will ich auch nicht das komplette Spektrum beachten. Manchmal will ich auch ein bisschen, sagen wir mal, schlicht in meinen Überlegungen sein und gar nicht alle Fakten bedenken und so, sondern manchmal will ich einfach sagen, nee, das ist nicht geil, für so eine Firma zu arbeiten. Es gibt bestimmt Gründe, warum das falsch ist, meine Einstellung. Aber ich sage jetzt einfach mal, nö, ich finde es nicht gut, für so eine Firma zu arbeiten. Und ich glaube, ich würde es nicht unter 200.000 machen.
Sind das eigentlich Bewerbungen von uns gerade für Heckler? Es wäre so schön, wenn wir nächste Folge die als Sponsor hätten.
Oh, das ist natürlich, da habe ich natürlich nochmal geringere Ansprüche, ne? Wenn wir sich einmal so ein Werbedings da einkaufen für 10.000, machen wir es.
Es wäre auch ein cooles Merchandise für Gagreflex. Am Stand wollen Sie zu einem T-Shirt noch eine Heckler dazu haben?
Eine Glock.
Ja, peinlich. Mit dem Slogan, damit auch ihr endlich mal zum Schuss kommt. Also, aber ich finde trotzdem noch mal, ja, Heckler & Koch.
Für Spätzünder auch. Okay.
Oder Messer natürlich dann, damit du ein geiler Stecher bist.
Okay, eigentlich müssen wir es machen.
Ja, es ist richtig gut. Wir machen kurz Pause, wir müssen telefonieren. Nein, aber also Heckler & Koch ist so ein bisschen, ist mir schon fast zu schwarz-weiß, weil das so diese klassisch bösen Firmen sind, von denen man es weiß. Von vielen Firmen weiß man ja gar nicht so richtig, was böse ist, bis man die Netflix-Doku dazu sieht. Denkt man ja, eigentlich sind die doch okay, dann findet man raus, ach du Scheiße.
Aldi ist doch nicht so geil, oder was? Ja. Das habe ich auch letzt von einer Kollegin erst hören müssen, dass das ja doch nicht so gut ist.
Aldi? Könnt ihr euch vorstellen, mit Aldi zusammenarbeiten? Ja, klar. Simon das macht?
Also, come on. Naja, aber da finde ich, gebe ich dir recht, bei so einer Waffenfirma ist das relativ easy zu sagen. Aber eine andere Frage, die ich dann stelle, ist zum Beispiel, wo ich auch wirklich sagen würde, da kann man durchaus drüber diskutieren, so eine Pharmaindustrie.
Witzig, das finde ich... Naja.
Ach, das findest du noch schlimmer,
ja,
ne?
Ja, das finde ich schlimmer als Heckler & Koch, weil bei Heckler & Koch weiß ich ganz genau, was die machen. Die produzieren Waffen, die sie exportieren, ganz kill people, not people kill people. Also die können nichts dafür, es sind die Waffen. Aber bei Pharmaindustrie finde ich, da weiß man, also das kann sein, dass die ganze fucking Bevölkerung vergiften, abschlachten, dass sie die Preise hochtreiben für Medikamente, die allen das Leben retten können. Da habe ich sofort diesen, wie ist dieser AIDS-Typ, der dann das Wu-Tang-Album gekauft hat? Was ist das noch?
Charlie Sheen?
Ja. Aber der sah so ähnlich aus, der das Medikament gegen HIV lizenziert hat, dann teuer verkauft hat, was alle so scheiße fanden. Und dann hat er irgendwie ein Wu-Tang-Clan-Album gekauft.
Wie gekauft?
Oh, warte, Wu-Tang-Clan.
Ich habe auch schon mal ein Wu-Tang-Clan-Album gekauft.
Nein, aber die Rechte daran gekauft und es für sich behalten. So, ich gebe mal Wu-Tang-Clan und HIV ein. Martin Shkreli.
Pff, nie gehört.
Der hat ein Wu-Tang-Album dann gekauft. Naja. Egal.
Ich weiß immer noch nicht, was du damit meinst, dass er das Album gekauft hat.
Der hat ein Medikament, nicht mitentwickelt, sondern sich die Rechte daran gekauft.
Und hat dann das Album gesponsert.
Das klingt erstmal nach einem weirden Zusammenhang. Also, der hat die Preise für das Medikament bla 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 von $13.50 auf $750 pro Tablette angehoben.
Ah, ja.
Ne, das war gehört. Was unter anderem AIDS-Patienten nehmen. Ja, inzwischen kann man ja damit halbwegs okay leben. So, und das das hat er dann als monopolisiert, Preise angehoben, bla bla bla, fand natürlich alle moralisch richtig krass. Und dann irgendwie ist er das losgeworden und dann kam, wo kommt das denn? Ah, fuck, irgendwann ist er dann in den Besitz von einem Wu-Tang-Clan, in einem Wu-Tang-Clan-Album gelangt.
Hat er ein Feature bekommen oder
was? Ich weiß nicht, was dazwischen, ich höre auf, dass Leute sich vor AIDS heilen können, beziehungsweise sich schützen können zu, fuck, dann hole ich mir das Wu-Tang-Clan-Album. Naja, das kam dann ewig nicht raus, es ist auch, glaube ich, bis heute nicht raus.
Aber dass sich auch Wu-Tang Clan dann mit sowas zusammentut, wobei das passt, das geht ja in eine Reihe, ja.
Er steigerte auf einer Auktion im November 2015 für $2 Millionen die einzige Kopie des Albums Once Upon a Time in Shaolin der US-amerikanischen Band Wu-Tang Clan.
Ah, sowas. Okay. Gut, dann kann ja Wu-Tang Clan nichts dafür.
Was für eine interessante Vita, oder? Also stell dir das mal bei einer Party vor, Dann habe ich erstmal, AIDS ist das noch so ein Ding, seit ich die Preise erhoben habe, ist es wieder ein Riesending. Und dann habe ich ein Album von der größten Rap-Gruppe der 90er geholt.
Das ist eigentlich ein gutes Tinder-Profil. Beschreibung. Also der weiß ganz genau, was er da reinschreiben kann. Also, kommen wir nochmal zurück. Du würdest für eine Pharma-Lobby oder Pharmaindustrie weniger gerne arbeiten. Ich muss da intervenieren. Natürlich kriegt man meist die schwierigen Sachen mit, so, ne? Die Pharmaindustrie und sowas auslöst. Aber also, da ist sicherlich auch deutlich mehr Gutes dabei in dieser Industrie, als jetzt in der Waffenindustrie. Da werden jetzt auch wieder Leute schreiben, nein, aber denkt doch, also come on, da will ich dann wirklich Beweise, dass das
gibt's wahrscheinlich zuhauf. Wir sind nur eine ARD-Doku davon entfernt.
Nicht mal mehr Netflix-Doku jetzt?
Nee, oder? Da bin ich bei ARD.
Bei Pharma bist du bei ARD.
Ja, im Ernst, bei ganz vielen Netflix-Dokus, wenn es dann halt, sind es ja oft dann so US-amerikanische Autoren, die auch selbst damit rumlaufen, so wie früher halt dieser Columbine-Typ. Und dann hat man immer so ein Geschmäckle, weil man nicht weiß, ist es wirklich, hat er die Gegenseite um Stimmen gebeten, außer dass er in der Rezeption Stress gemacht hat. ist es wirklich gut recherchiert, da brauche ich schon ein ARD-Doku.
Ja, vor allem, ich bin manchmal auch ganz schockiert von Amerikanern, wenn du so eine amerikanische Doku anschaust und dann sind da so Amis, die halt mega so smarte Typen, irgendwie Staatsanwälte oder keine Ahnung, die du halt die ganze Doku über anschaust und denkst so, ey, das ist ein richtig smarter, intelligenter, akademischer Typ. Und dann irgendwann rutscht er oder sagt er halt so Sätze wie, naja, und deswegen finde ich, dass der Angeklagte halt einfach getötet werden sollte. Was so in unserer Kultur irgendwie überhaupt nicht passt. Also für mich ist das dann sofort wieder ein Zeichen von Dummheit, was natürlich Quatsch ist. Es ist halt einfach eine andere Kultur, die ich jetzt wiederum einfach, also ich finde es, man sollte einfach nicht als Staat einen Menschen töten dürfen. Ich bin gegen die Todesstrafe.
Gehen aber an die großen Themen jetzt hier ran.
Deswegen bin ich da auch immer vorsichtig bei Ami-Dokus.
Außerdem, deine scheiß Pharma-Firma entwickelt doch die ganzen Giftspritzen. Also was sollen die auf dem Lager da verschimmeln?
Naja, okay, was war eigentlich die Frage von unserem Lobbyistenschwein, skrupellos geschrieben hat?
Also, seine konkrete Frage, wo kann man das, ohne dass Menschen sterben müssen? Und Genau, wie kann man an viel Geld kommen, ohne dass Menschen sterben müssen? Wie kann man also ehrlich Geld machen und wie sehr würden wir euch von moralischen Fragen, wir uns von moralischen Fragen leiten lassen?
Also eine Sache, die mir natürlich sofort einfällt, ist irgendwie so die Bankenindustrie, aber da ist er wahrscheinlich relativ weit weg, jetzt irgendwie ein Banker zu werden oder ein Broker oder sowas, ein Investmentbanker. In welcher Branche ist noch viel Geld zu holen, so vielleicht in der Werbung?
Ich glaube, macht es für dich einen Unterschied, wenn du zum Beispiel, also ich finde zum Beispiel Versicherungsleute auch immer super shady, weil meist sind sie da, haben jemanden, der komplett überfordert ist gegenüber, vielleicht noch jemand, der älter ist und dann trotzdem aber noch ein Jugendkonto abschließt, weil ihm das gerade geraten wird an der Bank oder eben bei Versicherungen noch eine Lebensversicherung abschließt mit 79 Jahren. Und so ein Scheiß, da finde ich es krass, weil es ist so ein, also ich muss dir ins Gesicht lügen und dich verarschen, zu irgendwas bringen. Während du, wenn du jetzt zum Beispiel bei Heckler und Koch arbeitest, am Fließband, hast du keinen direkten Kundenkontakt. Das heißt, die Einzelschuld ist nicht so groß.
Ja, wobei du auch immer die negativsten Beispiele von den anderen Branchen nimmst und sie dann irgendwie so positiv mit einer Waffenindustrie vergleichst. Also ja. Ein Versicherungsvertreter ist jetzt ja auch nicht unbedingt dafür da, dir ins Gesicht zu lügen. Ein guter Versicherungsvertreter.
Naja, aber die leben ja davon, wie viele Versicherungen sie am Ende des Tages abschließen. Da geht's ja nicht darum, wenn vielleicht jemand kommt, der sagt, ganz ehrlich, sie sind 79 Jahre alt, sie sind offensichtlich im Endstadium Lungenkrebs, was sollen wir jetzt hier noch groß eine Teilkasko abschließen, sie haben nicht mal einen Führerschein, dann ist es dem Versicherungstyp erstmal egal, weil er sagt, ja gut, ich brauche noch eine diesen Monat und das wird sie jetzt.
Nein, es gibt dann schlechte Google-Rezensionen, gut, jetzt nicht von dem, der gerade stirbt, aber vielleicht von seinem Sohn oder so.
Wo kein Google, da kein Richter.
Was gibt's noch für Branchen? Vielleicht so eine Lebensmittelindustrie, wo man auch natürlich aufpassen muss.
Abgepacktes Hackfleisch.
Ja, ja, ist auch wieder problematisch. Aber ey, er hat ja gesagt, nichts Gemeinnütziges und so weiter. Aber ich glaube schon, dass man gerade in der heutigen Zeit durch auch so smarte Green Resolution, grüne Lösungen und smarte, keine Ahnung, innovative Ideen, um die Umwelt zu schonen, um irgendwie sozial, also diese ganzen Social Companies und so weiter. Da kannst du, glaube ich, wenn du da jetzt richtig investierst, schon auch viel Kohle machen. Und ich glaube, gerade als Lobbyist wirst du gerade in diesen Bereichen ja wahnsinnig gefragt werden die nächsten Jahre. Also warum denn nicht, auch wenn es dich vielleicht erstmal abschreckt, weil es einfach kein Pakt mit dem Teufel ist, sondern du was Gutes tun würdest.
Ja.
Guck doch mal, was da in diesen Industrien so geht.
Grundsätzlich eine App, also ein Startup gründen, damit viel Geld machen, das ist doch eigentlich so das Rezept. Irgendwas erfinden, was es so noch nicht gibt auf dem Markt und dann rechtzeitig abstoßen, und so, dass du dann das Micromanagement und die, wenn der erste Hype vorbei ist, deiner App nicht mehr miterleben kannst, das ist sowas.
Ja, Tinder, da kannst du deine Ideale ja über Bord werfen. Genau, du machst erstmal eine App und dann schmeißt du deine Ideale ja wieder über Bord und dann fühlst du dich wieder, wie du dich vorher gefühlt hast, nämlich wie ein Arschloch.
Du könntest auch natürlich, wenn du komplett auf Moral scheißt, könntest du dir ja eine NGO suchen und der immer hinterherreisen. Und alles, was die versuchen, gut zu machen, da kannst du sicherlich auch finanziell Kapital draus schlagen.
Oder was ist denn mit Sport? So. Sportmanagement?
Ach, sowas? Sport, Doping, da bist du ja wieder bei der Pharmaindustrie eigentlich.
Auch wieder, ja.
Ja, Sport ist natürlich aber was, wenn du wirklich super talentiert bist, aber seien wir ehrlich, dann musst du ja mit neuen anfangen. Wenn du irgendwann mal einen Wettkampf gewinnen willst, in welcher Sport auch immer, du musst mit neuen anfangen. Gibt's irgendeine Sportart, wo du im Alter noch erfolgreich bist?
Außer also Darts oder sowas, was ja auch sehr kommerziell ist, da könntest du auf jeden Fall gucken, was passiert.
Bingo vielleicht noch.
Bingo noch, ja, klar.
Aber that's it.
Ja. Naja, aber ansonsten moralisch muss ich tatsächlich sagen, klar, man wird, man ist immer erst in der Situation, wenn du in der Situation bist.
Ja.
Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass man mir alles Geld der Welt zahlen könnte und ich würde nicht zu einer Waffenfirma gehen.
Aber es sieht
ich
auch
bin
cool
bei ganz vielen
aus.
Sachen, ja klar.
Heckler und Koch ist schon mal ein verdammt cooler Name. Stell dir das mal bei Xing vor.
Ja.
Arbeitet bei Heckler und Koch.
Geil, mit so einer Bazooka im Profilbild.
Holy shit.
Das hat schon was, klar. Nein, also ich glaube, das würde ich nicht machen.
Ich bei bin Xing würdest du es nicht reinstellen.
Ich bin für vieles bereit, für vieles offen, aber so Waffen, Oder auch so, weißt du, diese Blackwater, nee, doch, wie heißt die, diese Private Soldier
Firma? Wo Friedrich Merz, unser zukünftiger Bundeskanzler, bis vor kurzem noch war, oder
ja,
wieder
was? Der hat doch irgendwie, das ist was Ähnliches, oder? Naja, egal, wollen wir keine falschen Informationen hier verbreiten, sondern zur nächsten Frage kommen.
So, ich habe mal ein paar Updates für uns, Lars, für dich und alle Hörer. Zum einen, längst vergessen, ich hätte nicht gewusst, dass es mal stattgefunden hat, aber offensichtlich, lieber Lars, lieber Andreas, ihr hattet euch in der Folge Nummer 59 gefragt, ob man nicht durch ein Blasinstrument vorteilhafte Fähigkeiten für den Oralverkehr erlernen kann.
Wirklich?
Erinnere mich wirklich an gar nichts. Wahrscheinlich war es nur ein Nebensatz. und dazu kann ich nur sagen, ja, mein Freund spielt verschiedene Blechblasinstrumente und dort gibt es die Technik der Doppelzunge, welche sich auch auf andere Situationen übertragen lässt.
Welche?
Was, Doppelzunge? Sagt ihr das was? Ich guck mal kurz. Du bist ja ein doppelzüngiger Typ, ne? Wenn man das mal so ein bisschen. Okay, es gibt auf jeden Fall, wenn man Doppelzunge eingibt, sofort Tutorials von einem Typ, der so aussieht, als müsste er nie eine Frau lecken. Okay. Mhm. Zungenstoß. Für schnelle Passagen wird oftmals der doppelte Zungenstoß oder der sogenannte dreifache Zungenstoß. Ei, also, wenn du auch noch ins Arschloch auch noch stößt. beim Spielen, das spielt
man ja. Ach so, ja,
bei,
ja.
Man spricht ja bei der Oboe vom Mundstück und vom Arschloch.
Genau.
Stück. Krass.
Nur Moll und Arschloch sind
auch okay, die maximale Geschwindigkeit beim einfachen Zungenstoß ist für 1/16 Noten etwa Tempo MM115. Bei trainierten Spielern bis Tempo 150. Doppelte Zungenstoß, dreifacher Zungenstoß, die Doppelzunge. Diese beiden Spieltechniken wechseln den Luftverschluss an der Zungenspitze mit der Unterbrechung des Luftstroms. Trippelzunge mit Ticke, Tick, Ticke, Titicke und Tak, Taka.
Was?
Gut.
Das ist ein Schlaganfall gerade?
Du spielst doch Klavier. Das ist doch auch geile Hände zum Fingern. Das sagt man doch unter Musikern. Also mit Fingern meint man, wie schnell man am Klavier ist.
Ich kann Fingern wie lang, sag ich dir, du.
Kennst du nicht, ne? Das ist der Freund von Ai Weiwei?
Ja. Okay, aber
gut.
Finde ich auch interessant. Du? Aber ich stelle mir dann so vor, wenn du als Frau dann da unten deinen Freund hast und du weißt irgendwie, also fühlt man sich dann nicht wie eine fucking Posaune oder so, wie so eine scheiß Oboe. wenn du merkst, dass er dir Doppelzüngler einen Tag legt.
Und was ist bei Männern? Fühlen die sich dann wie ein Faggot?
Oh.
Wieso heißt Faggot eigentlich so?
Naja, gut. Herrgott, Margott, weiß ich nicht.
Gut, zweites Update. Wir hatten ja nach Date-Locations gefragt. Beim letzten Mal, letzte Folge, weirde Location für ein erstes Date. Schon lange her zum Tischtennis spielen. Nur ich konnte es, habe sie ordentlich abgezogen. Mein Topspin ist der Shit. War ein tolles Date für mich. PS waren dann 2,5 Jahre zusammen. Das hatte ich auch mal beim Squash. Eins meiner allerersten Dates war beim Squash.
Echt?
Ja. Und ich hatte
Tinder-Date?
Nee, ein reguläres Arbeitskollegen-Date.
Und du triffst sie zu einem auch, Sportdate?
Ja, exakt. Ja, wenn man jemanden mag, dann macht man halt Sachen, die man sonst nie machen würde, wie sich bewegen. hab auch gewonnen.
Und?
War gut. Ist immer gut. Frauen wollen dann auch nicht gewinnen.
Und ging da noch was? Ja.
Ja, ja.
Okay. Und bei ihm war die Frage so alt, dass er zwischenzeitlich dann schon wieder 2 Jahre in der Beziehung war. Schon wieder getrennt.
Nein,
war und der wollte das erste Date wissen.
War ja auch eine rückwirkende Frage. Was haben wir hier noch? Skurriles erstes Date.
Können Tischtennisfähigkeiten auch auf den Sex irgendwie zurückzuführen?
Achso, du bist noch im
der Topspin.
Nee. Hattest du schon mal Sex auf einer Tischtennisplatte?
Nee, nicht, dass ich wüsste.
Auch nicht auf diesen kleinen?
Nee.
Okay. Nicht, dass ich wüsste. stimmt, du bist ja gerade erst wieder aufgewacht, ne? skurriles erstes Date. Hallo, Herr Lynch und Herr Pausen. In der letzten Folge wolltet ihr wissen. Das erste Date meiner Freundin und mir, sie damals 19, ich 22, war eine Schausektion, also eine Obduktion in der Uni. Ich studiere Medizin und das war ein begleitendes Angebot zu unserem Präparationskurs. Wir hatten uns in einer Gruppe kennengelernt, hatten uns vorher zweimal in der Gruppe gesehen und sie hatte da schon großes Interesse an dem, was ich mache und eben auch an dem Präparationskurs. Das ist der, wo man die Anatomie an Körperspendern selbst erforscht. Deswegen fragte ich sie gleich, ob sie mit möchte und sie war begeistert. Dann konnte der Rest auch nicht mehr schief gehen.
Geil, das ist ja ein richtig krankes Date, ey.
Das ist heftig, aber das ist natürlich so speziell, dass es auf jeden Fall immer im Gedächtnis bleiben wird.
Ja.
Also die meisten haben das maximal beim ersten Date, dass die halt aufgeschlitzt werden. Ne? Aber dass man halt mal so unbeteiligt sich das angucken kann, bestimmt auch eine ganz spannende Erfahrung.
Oh Gott, aber gut, wenn sie das dann gut findet, dann seid ihr natürlich füreinander bestimmt in irgendeiner Weise. Oder zumindest passt ihr dann schon mal gut zueinander. Weil ich würde mal sagen, es ist kein gutes erstes Date für 99% aller anderen Menschen.
Das stimmt. Vielleicht auch für 100%.
Willst du deinen Körper spenden für solche Nummern?
Ach, bist du Organspender? Hast du einen Ausweis?
Ja.
Ich nicht.
Gut.
Aber ich müsste es natürlich, es steht auf meiner Liste.
Du musst es nicht machen, das
muss doch, jeder selbst wissen. Doch, so weiter und nimm so meine Lunge. Jetzt, okay. Nimm jetzt meine Lunge. Come
on, ich habe das Skalpell dabei.
Naja, aber was willst du, also deine Leber ist, kann man schon mal nicht mehr gebrauchen. Ja, deine Lunge kann man nicht mehr gebrauchen.
Hast du mal meine Fingernägel gesehen? Die sind der Hammer.
Deine Klavierhände, ne? Ja. selten jemanden gesehen mit so dreckigen Fingernägeln wie du.
Aber also er der spielt eine Wohnung damit hat. Wie ein junger Gott.
Das stimmt. Hallo Barone Lingschpausen, ich komme mal, auch super interessante Frage, betreff Minderheiten versus Minderheiten. Ich komme mal nicht mit einer Sexfrage, auch wenn das Thema Sexualität hier mitspielt. Mein Partner und ich, beide männlich, leben nun schon seit 4 Jahren zusammen. Leider ist unser Ort nicht gerade das, was man einen aufgeschlossenen Ort für Homosexualität nennen kann. So sind Rufe wie abartig, Schwuchtel oder Gelächter noch eher das Mildeste, was wir erleben. Wer lacht denn? Wer sieht denn zwei Jungs, die rummachen und klopft sich auf die Oberschenkel und lacht? Na gut. Es wurde sogar schon unser Briefkasten aufgebrochen und unsere Türklingel beschädigt, als wir noch in der alten Wohnung gelebt haben. Das Problem hierbei, die Leute, die uns solchen Ärger bereiten, sind meist Ausländer bzw. Migranten.
Oh Gott, ja. Come on.
Ja. Where is your God now? Die leider wenig Verständnis für Homosexualität mitzubringen scheinen. So ist es meist sogar schwierig mit manchen.
Mich bringen aus dem Ausland. Ja.
So ist es meist sogar schwierig, mit manchen Arbeitskollegen darüber zu reden, da man plötzlich als Nazi abgestempelt wird, obwohl man selbst sogar ausländische Freunde hat und nie etwas gegen Ausländer hatte, nur weil jemand erzählt, mit welchen Beleidigungen und Taten man selbst von bestimmten Gruppen konfrontiert wird. Den Gipfel bildete dabei einmal ein Besuch meines Partners, wo ich noch mit dem Zug nach der Arbeit 5 Stunden ihn besuchen gefahren bin und wir am Bahnhof von einer Gruppe von Ausländern mitten in der Nacht beleidigt und anschließend sogar bedroht wurden, weil wir uns am Bahnhof geküsst haben und Hand in Hand zur Bushaltestelle vorbeigelaufen sind. Ich meine, muss das sein? Fragen mich nicht. Ja. Ich wollte euch fragen, was soll man machen? In solcher Situation bin ich plötzlich ein Nazi, weil ich darüber rede? Muss ich das hinnehmen, am besten niemandem draußen ansehen zu lassen, dass wir ein Paar sind? Und wie würdet ihr in solch einer Situation reagieren? Betreff Minderheiten versus Minderheiten.
Wow, ja, das ist eine herrliche Frage. Eigentlich eine klassische Gag-Reflex-Frage.
Eine Frage, die sich Generationen stellen, die wir hier endgültig beantworten. Mit richtig oder falsch.
Ja, weil es so viele Fettnäpfchen gerade auf diesem Podcast-Tisch ausgebreitet wurden.
Stimmt.
Und wir eigentlich nur reintreten können.
Also, was ist schlimmer? Schwul sein oder nicht von hier sein? Um es mal Ausländer zusammenzufassen.
Schwul oder Ausländer?
Ich weiß, viele Hörer sind gerade so, ja, fuck, ich weiß auch nicht genau, beides schon ziemlich schlimm.
Muss ich mich entscheiden?
Ja,
jetzt musst du dich entscheiden. Ja. Also, naja, also ich glaube, der große Fehler bei Rassismus ist ja, dass du beobachtest, okay, hier, du siehst Ausländer auf der Straße, die dich dumm anmachen, also sind alle Ausländer schlecht. Und das ist ja genau Rassismus. Und wenn man das klug betrachtet, dann kann man sagen, gut, das sind halt einfach nur Arschlöcher und das hat nichts damit zu tun, dass sie Ausländer sind. Jetzt muss man noch dazu fügen, natürlich hat es in gewisser Weise schon auch was mit den Kulturen zu tun, in denen die Leute oder die Leute geprägt haben. Deswegen kann man sich natürlich nicht ganz so einfach machen. Aber auch hier würde ich dann trotzdem sagen, ja gut, es sind dann halt trotzdem irgendwelche Leute, die nicht wahnsinnig gebildet sind. Und da kann auch die Kultur dann nicht viel tun. Es sind dann halt einfach schlichte Menschen, die sich über irgendwas aufregen müssen. Und dann regen sie sich halt über eure Homosexualität auf.
Was haben Ausländer nochmal für ein Problem eigentlich mit Homosexuellen?
Nee, also, ohne das Ausländer haben ohne nicht zu
pauschalisieren.
Ein Problem mit Homosexuellen, um aber, das jetzt nochmal hier festzustellen.
Aber also, weil die das nicht kennen?
Ja, die hassen die halt. Nee, es gibt Kulturkreise.
Kann doch nicht alles hassen.
Es gibt Kulturkreise, in denen das nicht angesehen ist, dass Männer miteinander.
Angesehen ist es ja auch nicht. Es ist jetzt kaum so, dass man sagt, ah, bist du adlig? Nee, nee, homosexuell. Ach, das ist ja toll, Mensch.
Schön. Zieh den Hut. Stimmt, angesehen ist nicht.
In Deutschland die angesehensten Homosexuellen trafen sich wie immer. Zum Frauenfußball.
Wahrscheinlich wirklich ein schwieriger Begriff. Ja. Naja, es ist halt nicht anerkannt in manchen Kulturkreisen und viele dummblödeligen Dummdödel haben damit halt einfach ein Problem. Ne? Und das liegt dann wiederum an der Bildung.
Ja. Aber kann man.
Ich mach's mir auch so richtig schön einfach.
Kann man trotzdem überspitzt gesagt, kann man Minderheiten gegeneinander abwägen.
Antreten lassen im
Kämpfen.
In Arena kämpfen.
Nach einem ausgeklügelten, ausgefuchsten Pokalsystem vielleicht.
Wer überlebt? 5 heterosexuelle Ausländer oder 5 richtig protzige Homosexuelle?
Save die Ausländer.
Nee, dann warst du noch nicht im Berghain unterwegs, ey.
Hä, aber die haben viel mehr zu verlieren. Die Ausländer, also die Ausländer, also selbst wenn die nicht richtig klar gewinnen, ist es halt eine Schande für die. Selbst wenn sie so, ja gut, das war aber zwischendurch knapp. Na und?
Hä? Nein, du hast die falschen Homosexuellen im Kopf. Du musst mal ich glaube die Berghain-Bären oder so heißen.
Ist das ein Rockergang für Schwule?
Ja, das Berghain ist ja eine Schwulenbar, ein schwulen Club.
Wirklich?
Mal gewesen. Ja, ja.
Warst du schon Berghain? Ja, ja, mehrfach. Ja, ne? Siehst du dich noch nicht?
Ja, schwul wie eine Sau.
Ich habe Sonntagmittag noch nie Zeit gehabt, da hinzugehen.
Nee, und da gibt's halt diese klassischen 2 Meter großen und 2 Meter breiten Berghain-Bären, die homosexuell sind. Und die würde ich gerne antreten lassen gegen die homophoben Ausländer.
Und da muss man zum Antritt blasen oder wieder was, um ins Berghain zu kommen oder wie?
Ja.
Krass.
Läuft auch hauptsächlich Blasorchestermusik in Berghain.
Aber kann man unabhängig, es muss ja nicht in einem sportlichen Wettstreit sein, aber kann man sowas gegeneinander aufwiegen?
Was meinst
also
du denn?
Zum Beispiel,
schlimmer ist, oder was?
Ja, du müsstest zum Beispiel, oder ich würde jetzt fast sagen, du kannst nur eine Person mit auf dem Boot nehmen. Und du musst halt wählen zwischen einem Homosexuellen, einem Ausländer und, sagen wir mal, einem etwas runtergekommenen Fuchs.
Was?
Keine Ahnung. Nee, aber also gibt es so ein Abwägen? Weil seine Frage ist ja im Prinzip auch Minderheiten gegen Minderheiten. Er traut sich ja nichts.
Naja, Moment, also das ist ja gerade das Problem, was ich auch am Fragesteller sehe. Es ist nicht Minderheiten gegen Minderheiten, sondern es ist Minderheiten gegen asoziale Minderheiten. Es ist ja Minderheiten gegen homophobe Minderheiten.
Ja.
Und wenn ich die Wahl hätte zwischen einem Homosexuellen und einem homophoben Ausländer, dann würde ich mit dem Homosexuellen aufs Boot gehen.
Ja.
So.
Ne? Und einem normalen Ausländer?
Tierhassenden.
Ja,
Christen. Oder einem veganen Moslem.
Oh Gott. Einem pädophilen Homosexuellen? Also wie pädophil muss er sein, damit er schlimmer ist als ein normaler homophober Ausländer? Wie viele Dates muss er gehabt haben mit kleinen Jungs? Das ist schwierig. Und dann ist er immer noch über einem Durchschnittskatholiken wahrscheinlich.
Ja, also kann man natürlich nicht. Ich kann mich natürlich ganz unschwer in deine Lage versetzen, lieber Fragensteller, denn das ist sicherlich eine Sache, um da jetzt mal eine ernstere Note anzustimmen, die wir nicht nachvollziehen können als weiße heterosexuelle Männer, dass du wirklich für deine Sexualität, die du auf der Straße auslebst, wie wir, ich fick regelmäßig am Bahnhof und keiner guckt blöd.
Eine Frau halt, ja.
Es ist ja wirklich schon ziemlich krass, wenn du dann quasi deinen Freund triffst und das Normalste der Welt ist ja dann, deinen Freund zu begrüßen mit einem Kuss zum Beispiel und dann steht daneben irgendwelche, stell dir es mal vor, ne, du hast eine Freundin, du küsst sie am Bahnhof und daneben ist eine Horde Menschen, die dich irgendwie dafür dumm anmacht und dich sogar bedroht, das ist eine Situation, in die ich nie kommen möchte.
Und so oft, wie ich eine Frau am Bahnhof einsammle, das wäre das echt scheiße, wenn ich das nicht könnte, ja.
Und insofern ist es verständlich, dass du da einen gewissen Frust aufbaust, aber da musst du natürlich aufpassen, hast ja selbst gemerkt, dass da schon eine kleine ausländerfeindliche Richtung eingeschlagen wird von dir, die natürlich nicht sein muss. Ja, da musst du immer differenzieren.
Ja, aber es darf natürlich trotzdem, darf er sich natürlich darüber auslassen, dass er von,
ja,
er muss jetzt nicht lokalnachrichtenmäßig das verschleiern,
nein,
aus welchem Land die Täter kommen.
Nein. Und das ist ja auch schon immer, also da habe ich mich, da kommt jetzt also wirklich Scheiße. Mal, jetzt hast du einen Nerv getroffen, nee, das ist ja, was ich schon
Herr Bosbach, bitte.
Seit Jahren sage ich das ja, dass also in jeder Bundestagsrede, die ich bisher gehalten habe. Nein.
Nehmt den Ausländern die Vorhaut weg, dann geht's, sagst du ja immer als Circumcised Influencer.
Nein, dass es total gefährlich ist, solche Probleme nicht anzusprechen, dass es eben Kulturkreise gibt und Regionen auf der Welt gibt, in denen eben Homophobie prozentual viel stärker vertreten ist und viel weiter verbreitet ist als in den westlichen Kulturkreisen. Und wenn dann eben Menschen aus anderen Kulturkreisen kommen, in denen eben Homophobie weiter verbreitet ist und die in großen Zahlen nach Deutschland kommen, dann ist dieses Problem natürlich anzugehen.
Hm.
Und ich sag dann halt immer, nee, deswegen sagen wir nicht, die dürfen nicht reinkommen und alle Flüchtlinge raus, sondern ja, dass sie rein, aber natürlich kommen dadurch auch Probleme, die man angehen muss. Und wer das immer verschleiert und sagt, nö, das liegt ja gar nicht daran und so, der tut niemandem einen Gefallen, auch keinem einzigen Flüchtling.
Sie müssen, ja, deswegen, ich bin ja immer für eine härtere Migrationspolitik.
Ja, jetzt müssen wir wieder aufpassen, was jetzt
kommt,
aber ja.
Nein, aus meiner Sicht, jeder, der männliche Flüchtling, der in Deutschland leben möchte, muss einmal mit dem Grenzbeamten rummachen. Und dann ist für mich, wenn er das schafft, dann ist er herzlich willkommen in unserer Kultur.
Aber es muss schon ein sehr hübscher Grenzbeamter sein, oder? Das muss man
nee,
schon.
Eben nicht.
Nee, okay, ja.
Nee, eben nicht, weil es soll nicht so leicht sein, nach Deutschland zu kommen.
Ja, schlag das doch mal vor, gründe deine eigene Partei. Also pass auf, was du sagst.
Was du sagst, Mann, du Scheiße. Du scheiß ausländerfeindlicher Typ.
Nein, also I feel you. Ich kann es nicht nachvollziehen, weil ich nicht betroffen bin, aber ich versuche mich da rein zu versetzen und glaube zu verstehen, wieso dein Ärger so groß ist, aber musst du natürlich trotzdem aufpassen, ja, weil sonst ist niemandem geholfen.
Du bist natürlich kein Nazi, wenn du dich darüber beschwerst, weil abartig und Schwuchtel sind auch nicht einfache Beleidigungen. Das ist wirklich, denke, die verboten gehört.
Wow.
Auch wenn es witzig ist. Update vom Transboy. Das wäre auch was für unsere, für die Freunde von dem Homosexuellen gewesen. Du erinnerst dich noch an unseren transsexuellen Freund, der gespart hatte für eine Namensänderung, mhm, der irgendwie mal in einer Bar gearbeitet hat, mhm, da zusammengeschlagen,
ja, ja,
wurde.
Ach, er wieder, ja.
Er wieder.
Schon das zweite Update, ne?
Ja.
Er lebt noch, ist doch gut.
Ist aus dem September allerdings. Ich hoffe, er lebt immer noch. Hey, ihr Lieben, ich bin kurz vorm Tod und wollte. Oh, okay. Nein, ich bin's mal wieder. Kurz eine Erklärung, warum die Namensänderung so viel kostet. Stimmt, wir hatten ja damals ne, gesagt. Ah ja, da hatte ich gerade so eine WG-Party eine hinter mir.
Da hatte ich gerade eine mordsmäßige Erektion.
Als er das geschrieben hat, ja. So eine WG-Party hinter mir, wo ich auch konfrontiert war mit jemandem, der.
Ah, ja, ja, ne? stimmt, ja.
Die Kosten für die Erstellung der zwei Gutachten, die ich brauche und die Arbeitszeit, die das Gericht für die Bearbeitung braucht, muss ich bezahlen und die haben beide einen relativ hohen Stundensatz. Außerdem kann es sein, dass ich bis zu 6 Gespräche mit einem Psychiater führen muss.
Ach, du guter Gott.
bevor er mir das Gutachten ausstellt. Die Anzahlung habe ich jetzt zusammen, also kann ich jetzt den Antrag stellen. Das Geld habe ich von meinem Freund bekommen. Bevor jemand nachfragen muss, Lars, ja, ich bin schwul oder bi, aber das ist jetzt nicht das Thema. Ja, für uns schon. Ich habe ihn vor etwa 2 Monaten kennengelernt und es hat sofort gefunkt zwischen uns. Er hat auch meine Situation akzeptiert und will mich unterstützen. Und da kommen wir zum Problem. Ich bin ihm unendlich dankbar, dass er mir das Geld gibt, aber ich will ihm das unbedingt zurückgeben. Das möchte er aber auf gar keinen Fall und weigert sich, das Geld von mir anzunehmen, dass ich ihm schon zurückzahlen kann. Ich habe schon mit ihm gesprochen, dass mir das unangenehm ist und sich falsch anfühlt, aber er sieht das nicht ein. Er ist jetzt auch nicht super reich, sodass ihm Geld komplett egal sein kann. Ich wollte ihn auch schon zum Essen einladen, aber er lehnt es in jeder Form ab.
Vielleicht hasst er dich auch einfach.
Dass ich Geld für ihn oder für uns ausgebe. Abgesehen davon, dass ich bei ihm wohne und so auch keine Miete mehr zahle, will er nicht, dass ich für uns einkaufen gehe oder sonst irgendwas für die Wohnung kaufe. Sind meine Gefühle und Gedanken wirklich so abwegig, dass ich nicht gekauft werden möchte? Dass ich nicht missverstanden werde? Ich bin dankbar für jede Hilfe, die ich bekomme, aber ich will ihm auch etwas zurückgeben und nicht von seinem Geld leben. Er hat mir sogar vorgeschlagen, meinen Job zu kündigen, weil ich das Geld ja jetzt nicht mehr brauche. Ich weiß einfach nicht, wie ich ihm meinen Standpunkt klar machen soll. Wie kann ich ihm erklären, dass das nichts mit ihm zu tun hat, dass ich mich nicht zu 100% von einer Person abhängig machen kann? Liebe Grüße von eurem Problemkind.
Es klingt für mich ja schon ein bisschen nach Findom, ne? Also, dass der andere darauf steht, ihn irgendwie da so die ganze Zeit das Leben zu finanzieren und das natürlich nichts Natürliches.
Es klingt auch wie ein Stück weit Schritt für Schritt Versklavung von unserem vielleicht. Hörer. Ich weiß nicht, September ist die Mail. Melde dich mal schon allein, um zu sagen, ob du überhaupt noch alleine an den Rechner gehen darfst. Denn da scheint jemand wirklich jemanden anders komplett in die Abhängigkeit zu treiben. Du sollst deinen Job aufgeben, eigentlich dein ganzes Leben aufgeben, stehst aber in finanzieller Abhängigkeit. Das will er aber angeblich nie zurückhaben. Mhm.
Schwierig
und ich kenne die Masche ganz gut, ich habe sie erfunden. Aber da hoffe ich, hast du die Warnzeichen richtig erkannt.
Ja, ich finde sowieso, also klar, wenn jemand sich dazu entscheidet, einfach kein Geld in die Beziehung einzubringen und der andere Partner einfach viel mehr verdient und man sich dann für andere Aufgaben und sowas entscheidet, dann ist es ja total in Ordnung. Aber bei ihm ist es ja so, dass er das schon irgendwie auch will. Und dann kann ich es auch verstehen, weil es ja irgendwie auch so ein bisschen was mit Self-Respect irgendwie so oder Würde zu tun hat, dass man auch mal irgendwie was beisteuern will. Ich will jetzt dich auch mal zum Essen einladen. So, ich würde total kirre werden, wenn man das nicht zulassen würde. Selbst wenn ich nur wenig verdiene, dann würde ich zumindest sagen, ey, lass mich doch mal dich auf ein Eis einladen oder so.
Ja, ich sag's mal ein bisschen spitzer. Das, was da gerade passiert, ist die erste Form, der erste Schritt zur Zuhälterei.
Ja.
Der Typ will dich höchstwahrscheinlich anschaffen schicken. Und wenn das jetzt ein halbes Jahr her ist, schick uns mal ein Foto vom Rest deines Körpers, was noch übrig ist. Weil vermutlich treibt er dich da wirklich in Abhängigkeits-Ding, wo er irgendwann sagen wird, ja, jetzt will ich schon ein bisschen Gegenleistung haben für das, was ich dir ja alles ermögliche. Und dann ist der Weg in die Prostitution leider nicht mehr weit.
Ja, ist zwar höchst homophob mal wieder, was du hier von dir gibst, aber weil du automatisch davon ausgibst, nur weil das Homosexuelle sind, geht sofort um Zuhälterei.
Wir wissen doch gar nicht, was für ein Geschlecht er hat gerade. Hat er den Namen jetzt schon geändert? Auch da brauchen wir dringend ein Update.
Ja, und ich finde es auch wirklich nach wie vor erschreckend, dass das so teuer ist und dass man da auch 6 Psychiater, weißt du, du kannst in Deutschland eine Waffe kaufen mit einer Psychose und musst nicht zum Psychiater gehen, aber wenn du deinen Namen umändern willst, weil du dich im falschen Körper oder im falschen Namen gefangen fühlst, dann musst du 6-mal zum Psychologen gehen, den wahrscheinlich sogar noch selbst zahlen, also da läuft doch irgendwas gehörig schief, genauso wie in deiner Beziehung, ja.
Ja, also teil uns unbedingt mit, wie da der aktuelle Stand ist.
Und so generell gilt natürlich ansprechen, ne? Also das, was du uns geschrieben hast, einfach dem Partner sagen, ey, ich möchte nicht, dass du alles zahlst und wenn er das nicht einsieht, dann sagst du es nochmal nett und dann sagst du es nochmal ein bisschen weniger nett und dann scheißt du ihm ins Gesicht.
Ja, und das wird er wahrscheinlich auch noch geil finden. Und so lange, Mensch, kauf dir einfach coole Klamotten, Handtaschen, was man halt alles macht mit dem tollen Geld.
Ja, gut.
Genieß es.
Du kannst es natürlich auch ausnutzen.
Denn vor der Sklaverei ist immer die schönste Zeit.
So kurz vor der Sklaverei ist es so ein Sweet Spot.
So, und nachdem wir heute schon wirklich neue Fragen gehabt haben, mal zurück in altbekannte Gefilde.
Holst du jetzt nochmal eine Frage, die wir schon mal hatten? So. Neue Frage, jetzt kommt nochmal eine alte Frage.
Mit dem Titel Besoffen ficken. Moin, Barone Lynch-Pausen, auch Oldschool-Hörer. Ich habe mal eine Story aus meiner Abi-Zeit für euch. Wir sind damals in den Abi-Urlaub nach Bulgarien geflogen. Natürlich ging es dabei nur um zwei Dinge, saufen und
ficken.
Die ganze Woche war ich nicht einmal nüchtern. Ganz anders, die ganze Woche war ich nicht einmal nüchtern. Jeden Tag sind wir feiern gewesen und klar hat man da auch mal eine Alte abgeschleppt. Am vorletzten Abend habe ich beim Feiern ein Mädel kennengelernt. Heiße Spanierin.
Oh Gott.
In Bulgarien. Vollkommen besoffen und wohnte zufällig auch noch im selben Hotel. Ich auch schon total breit und horny. Wir also auf dem Weg zurück ins Hotel. 4 Uhr morgens oder so und wollten knallen. Stellte sich nur das Problem. Ich habe damals mit 3 Kerlen auf einem Zimmer gepennt. Sie hatte auch kein Zimmer alleine. Gut. Haben wir uns gedacht, beide Knülle wie sonst was buttern wir eben irgendwo in der Hotelanlage. Schließlich war es immer noch richtig warm und um die Uhrzeit läuft da eh niemand rum. Wir haben uns also eine Ecke ausgesucht und ich habe sie ordentlich durchgenudelt. Als wir fertig waren, fällt mir da so ein Ding an der Wand auf. Eine Überwachungskamera. Und wir mitten im Blickfeld. Geil, dachte ich mir. Hat sich jetzt irgendein schmieriger bulgarischer Security-Typ auf uns eingekeult. Für den Live-Fetisch-Dude aus Episode 39 sicher ein Fest. Für mich eher nicht so geil. Boah. Ob da überhaupt jemand zugeschaut hat? Keine Ahnung. Macht es aber nicht wirklich besser. Vielleicht ist es auch online gelandet. Wer weiß. Erzähle ich die Story letztens einem Kumpel und der meinte dann, dass das doch total geil wäre beim Matratzen-Mambo. Unsere Hörer sind echt die Besten einfach. Sind noch nie getanzen beobachtet, beim Matratzen-Mambo tanzen beobachtet werden, beziehungsweise jemand beim Beefy in die Halle werfen zu beobachten. Wie steht ihr dazu? Könnt ihr Voyeurismus nachvollziehen?
Voyeurismus, okay, ja, das sind für mich 2 verschiedene Paar Schuhe. Ich dachte, es geht darum, ob man es geil findet, beobachtet zu werden oder zu beobachten.
Oder um Voyeurismus.
Aber grundsätzlich, das sind eine ist zwei ja verschiedene zu werden, oder? Ja.
Hast recht.
Ja. Also, es könnte schon sein, dass es dann verwandt ist, aber grundsätzlich. Also, was machst du denn als allererstes, wenn du Public Sex machst? Als allererstes.
Checken, ob irgendwo eine Kamera ist.
Ganz genau. Und dann wäre was nicht passiert? Das wäre nicht passiert.
Das wäre nicht passiert. Also eine Kamera außerhalb von der, die ich selbst aufgestellt habe, ja, um es ins Internet zu stellen.
Neben der Google, wie heißt die Google-Brille?
Google Glass.
Google Glasses. Die zählt dann natürlich nicht, aber ansonsten guckst du doch, ob da eine fucking Kamera irgendwo ist. Erst recht, wenn du irgendwo in der Hotelanlage bist.
Aber an sich. Andererseits, nachdem wir das erstmal geklärt haben, wenn man so Überwachungsvideos anguckt, ich finde es immer am erstaunlichsten nach wie vor bei so Sparkassen oder so, wo halt eigentlich richtig viel Geld da ist oder Banken. Und wir sind 2020 und dann guckt man sich so in Aufnahmen an und denkt so, ja gut, oder an der Tankstelle, wo du halt denkst, ja okay, das ist offensichtlich eine Kamera von 1994, die da installiert wurde. What the fuck? Dementsprechend wird in dieser Hotelanlage wahrscheinlich, also viele Kameras sind ja auch einfach nur zur Abschreckung, niemand guckt sich das wirklich richtig an. Die Chance, dass es jemand gesehen hat, ist relativ gering. Aber wenn, wird er sich safe eingekeult haben. Na klar. Wie oft, weil dann musst du ja überlegen, wie oft er das wahrscheinlich sieht. Nicht so oft. Und dann wird er natürlich ordentlich und mehr als nötig gekommen sein. Also mehr als es die Situation eigentlich hergegeben hatte.
Mehr als selbst in Bulgarien nötig gewesen wäre. Und da ist schon einiges möglich.
Oberhalb der Samen-Millimeter-Grenze, was er da verbrochen hat, ja.
Ja, aber wie du schon gesagt hast, die Qualität ist ja so mies, dass du davon ja auch wohl kaum kommen kannst, oder?
Er sieht wahrscheinlich nicht mal, ob da gerade irgendwie ein Eichhörnchen in der Nähe der Kamera ist oder 2 Leute Sex haben.
Ja, insofern würde ich mir da keine Gedanken machen, ob da jetzt wirklich eine Full-HD-Kamera in dem bulgarischen 3-Sterne Clubhotel ist, glaube ich nicht. Ob wir Voyeurismus verstehen können? Ja, kann ich schon verstehen.
Akustisch, ja.
Also ich stelle schon auch gerne mal Kameras auf. Nee, aber keine Ahnung, also ich habe jetzt nicht so den sexuellen Reiz da schon so großartig entdeckt, aber so dieses jemanden beobachten, wenn er sich unbeobachtet fühlt,
oh, wow, auch wenn es
nur so kurz ist, das finde ich schon lustig.
Auf dem Weg nach Hause, ne?
Ich stelle mich auch gerne so, wenn ich mal im Innenhof bin an der Arbeit, mal ein bisschen Luft schnappen draußen, dann kann man so reingucken bei uns und dann beobachte ich auch Andreas manchmal so am Arbeitsplatz.
Beim Masturbieren. Während ich gerade mir die Überwachungskamera wieder angucke von Rocket Beans. Wo ja. Es safe Kollegen irgendwo treiben gerade.
Ja, ja, ja.
Also auf einer von 7 Kameras ist immer Sex drauf gerade.
Also ich kann das, ich kann den Reiz ungefähr schon verstehen, aber ich meine, es geht ja ganz schnell so ins Illegale und ins auch moralisch komplett Verwerfliche. Voyeurismus meine ich jetzt.
Ja, das stimmt. Ja, da weiß ich gar nicht, wie die Grenzen da sind. Also ich glaube, nur fürs Zuschauen wurde noch nie jemand in Deutschland verhaftet.
Ja, zum Beispiel ist es mittlerweile illegal, dass du einer Frau, also dieses Upskirt-Foto-Shooting.
Ja, das hat mich auch...
Du darfst keine Fotoshootings mehr machen, ja, wenn die Frau nichts davon weiß. Darfst du keinen Minirock-Foto machen?
Nicht, ja, das hat ja besonders Asiaten krass getroffen. Da ist ja dieses Upskirting so ein Riesending auch. Ja, stimmt, das war ein hartes Urteil. Ich finde das natürlich schon reizvoll, dieses beobachtet werden. Aber das ist ja auch verbunden mit viel mehr Versagensängsten plötzlich, ne? Ich meine, Sex hat ja auch so viele erbärmliche Momente einfach. Und da guckt ja dann auch jemand zu. Dann läuft man irgendwie mit... weiß nicht, dann klappen Sachen nicht, dann läuft man da selbst mit halb vollgeschissenen Shorts, die zwischen den Kniekehlen hängen da rum und es ist ja auch erbärmlich, wischt sich da irgendwie trocken, also man sieht ja auch nicht geil aus und dann guckt halt so ein Herbert dir dazu, das ist nicht unbedingt immer schön, es kommt immer viel davon, hängt immer viel davon ab, wer gerade zuschaut, muss man einfach so sagen. Und das will man ja aber eigentlich nicht beeinflussen, wenn es einem nur darum geht, dass irgendwer zuschaut und man das geil findet. Aber ich will eigentlich ganz genau wissen, ich will einen kurzen Steckbrief von dem haben, was er so mag, ja.
Aber das ist zum Beispiel auch eine Sache, die mich gar nicht geil macht, wenn ich weiß, dass mich jemand beobachtet beim Sex. Da achte ich schon drauf, dass mich niemand beobachtet beim Sex.
Dein Hund?
Gut, ja, der...
Darf der zuschauen?
Naja. Es ist halt manchmal auch jetzt timingtechnisch einfach schwierig, den Hund dann nochmal irgendwie
zu wecken.
Ja,
wach auf, wir treiben's.
Ja, also das ist ja natürlich nicht immer leicht, ne? Du willst ja dann nicht immer den Moment versauen, in dem du erstmal Gassi gehst mit dem Hund und mit einem Ständer der Erektion durch Hamburg läufst, weil der Hund erst auch weg muss.
Ach so, meinst du andersrum? Wie? Hä, wieso gehst du dann los?
Lassen? Nein, das ist natürlich Quatsch, aber du musstest ja erstmal den Hund dann nehmen und mit ihm aus dem Zimmer gehen sozusagen.
Also, ach so, jetzt.
Weißt du,
jetzt
dann bleibt er halt liegen und darf zugucken. Keult sich halt darauf ein.
Nee, oder machst du ihm dann irgendwie Pepper Woods an oder so, dass er abgelenkt ist.
So Hundepornos.
Hundepornos. Hier, schau mal an, wie deine Artgenossen abgeschlachtet werden, während Mama und Papa Sex haben.
Susi und Strolch gibt's bestimmt irgendwie so.
Porn-Parody, ja.
Aber generell so Überwachungskameras würden mich auch nicht, weil ich ja generell auch nicht so der Amateur-Pornotyp bin. Und also wenn ich Pornos schaue, dann müssen das schon professionelle Leute machen, die wissen, was sie tun. Und weil sonst bei allem anderen hat es genau diesen Charme, den du gerade beschrieben hast, dass man irgendwie da die Hose und wissen nicht richtig, wie sie sich zur Kamera präsentieren müssen. Und klar, ihr werdet wahrscheinlich auch keine perfekte Position zur Videoüberwachungskamera gehabt haben. Da sehe ich halt nichts, keine entscheidende Sexszene, Stelle sehe ich da. Ich sehe da keine Genitalien und so.
Kein Facial.
Ja, nix. Kein Gurgeln.
Ist er jetzt gekommen oder nicht? Ich sehe es gar nicht. Alles schwarz-weiß, keine Ahnung.
Deswegen, nee, da bin ich nicht so der Typ für.
Ja, aber interessant. Auf jeden Fall.
In Zukunft und einfach mal gucken, ob da irgendwo eine Kamera rumliegt und den Sex. Ey, du kannst natürlich den Sex auch irgendwie. Wir hatten in Lochert de Mar damals ja unsere Abifahrt und da hat auf jeden Fall ein Schulkamerad von mir, der hat natürlich auch mit vier anderen Leuten irgendwie im Zimmer gewohnt, aber das hat denen nichts ausgemacht. Die sind dann einfach, er ist dann einfach mit der Frau auf den Balkon gegangen.
Wow.
Hat sie da anal penetriert, wie man, wie Legenden sagen.
Wow. Das ist, es hat aber auch Eier.
Also im gegenseitigen Einverständnis natürlich.
Ach so. Hast du, okay.
Aber, also insofern vielleicht einfach auf den Balkon gehen, das sind sicherlich keine Überwachungskameras, obwohl, kann schon sein.
Naja gut, da sind halt dann 10 andere Leute, die einen guten Blick auf den Balkon haben.
Ja, ja. Gut, das ist natürlich der Nachteil. Ja.
Und mal schön ihr Handy draufhalten heutzutage. Naja, gut. Also wenn ihr auf jeden Fall Bock habt, uns mal zuzuschauen, dann könnt ihr das machen am 14. Mai in Hamburg und am 23. Mai in Berlin. Tickets gibt's unter Love Your Artists. Gagreflex, da findet ihr Tickets. Ja, oder ihr schaut beim Tempodrom vorbei oder beim Schanzenzelt. Und dann freuen wir uns auf euch.
Jetzt kommt natürlich wieder der Punkt, an dem wir unseren Spendern hier huldigen. Vielen Dank an unsere 10 Dollar Unterstützer der letzten Folge. Hans Gock, Aaron Abenteuer, oh ja. Basti Winkler, Simon Müller ist der Knüller, Zimtraucher, Captain Jizz, Fresh im Biz. Wer das vorliest, ist eins Pastilol.
Ah ja.
Ne, so kann man das vorlesen. Also vielen Dank an euch Helden.
Und natürlich unsere 5-Dollar-Spender Daniel Elzner, I Love Mika, Dixie Luxen, Fabian Spampinato, Lukas Rauscher, Papa Fant, Florentin, Will geföhnte Hoden, Niklas Bonaventura Sözfleisch, Schmiddli Hiddli Du, das enorme Lineal, Sascha Hornung, der Fichtenelch, André K., Ratte, Archer the North Star, Trombo Nessesis, der Mimo, Snack Besteck, Benji, Feri der Ficker, Eduard K., das Goldene Prinz, Albert Piercing, Gaylord, Willhard Wixen, Swartkabel, Fozias, Caruso und Explorer 7.
Vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Erzählt's doch mal euren Freunden weiter, dass es uns gibt. Die sind bestimmt stolz drauf, dass wir eure besonders kreativen Namen hier jedes Mal vorlesen. Und ich würde einfach sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal Gagreflex wieder. Schreibt eure Fragen an mail@gagreflexpodcast.de. Unterstützt uns auf iTunes und bis zum nächsten Mal. Ciao.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.